Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Gelb auf Blau, fast überall kennt man das Logo des schwedischen Möbelhauses. Heute vor 50 Jahren eröffnet die erste Filiale in Deutschland und seitdem streiten sich Paare und Wohngemeinschaften über Einkauf und Aufbau. Am Ende fehlt dann die entscheidende Schraube, bei wem oder was auch immer. Johanna Degen hat sich damit beschäftigt. Sie ist Sozialpsychologin an der Europa-Universität in Flensburg und sie ist Paartherapeutin. Guten Morgen, Frau Degen.
Schönen guten Morgen.
Warum birgt der gemeinsame Möbelkauf denn so viel Potenzial für Streit?
Weil er voller Bedeutung ist. Und wir besprechen ganz oft nicht die Bedeutung hinter den Möbeln, sondern wir streiten dann auf der Ebene des Was, also großes Bett oder kleineres Bett, teurere Variante oder günstigere Variante, anstatt die Gespräche zu führen, um die es eigentlich wirklich geht. Nämlich zum Beispiel, was bedeutet für mich Sicherheit, was bedeutet für mich Ästhetik und warum triggert mich das so wahnsinnig an? Und dann haben wir noch ein Setting, wo wir unter Druck stehen. Also es gibt da keine Fenster, es sind volle Häuser, ganz oft sind da eben auch Menschenmassen. Man geht am Wochenende hin, wenn alle hingehen und dann ist natürlich auch richtig wenig Platz, die Bedeutung rauszuholen und zuzulassen. Und dann wird gestritten, vermieden, verurteilt und bewertet.
Unter anderem die amerikanische Psychologin Ramani Dhruvasala warnt schon lange davor, dass IKEA zu einer Landkarte der Beziehungsalbträume wird. Können Sie, wollen Sie das nachvollziehen?
Ja, genau. Ich kenne Ihre Texte auch dazu. Sie sagt, dass das eben der Moment ist, in dem rauskommt, was auch ansonsten in der Beziehung los ist. Also wenn wir gestresst sind, sie spricht jetzt vor allen Dingen vom Möbelaufbau, was sie auch in ihrer Praxis sozusagen verordnet als Beziehungstest. Bauen Sie mal ein schwieriges Möbelstück zusammen und beobachten ganz genau, was bei Ihnen in der Beziehungsdynamik los ist. Dann warnt sie eben davor, wenn man sowas sieht, wie einer läuft davon, also geht aus der Beziehung raus. Man erlebt Disrespekt, also man wird abgewertet, wenn man den Dübel nicht richtig reinkriegt. Und gute Zeichen wären dann ihrer Meinung nach, wenn man gut kommuniziert und zum Beispiel über Herausforderungen lacht, statt sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben.
Inwieweit kann denn gerade der Möbelkauf zum Machtkampf ausarten?
Ja, tatsächlich sind das auch wichtige Faktoren. Also wir haben ja zum Beispiel auch eine Ungleichstellung zwischen den Geschlechtern, die sich bis heute durchzieht, trotz aller Gleichheitsdiskurse, sag ich mal.
Er sagt an, sie führt aus.
Kann auch andersrum sein, gerade bei der häuslichen Domäne. Und es kann ja auch manchmal sein, dass die stillere Person sich durchsetzt. Das ist oft gar nicht so offensichtlich, wer da gerade in der Machtposition ist. Und selbst dann, wenn die Person die Macht ausführt, sozusagen dafür verurteilt wird, ist sie manchmal auch nachvollziehbarerweise in dieser Rolle. Also, will sagen, sie setzt sich vielleicht im Möbelhaus aggressiv oder schweigend durch, aber es ist vielleicht die letzte Domäne, wo sie das Sagen hatte. Und da müssen wir mal den größeren Kontext mitdenken, bevor man ein Urteil fällt. Manchmal ist es auch so, dass die Person, die im Möbelhaus aggressiver wirkt, eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht und schon lange gar nichts mehr entscheiden durfte. Also da warne ich immer davor, zu schnell Schlüsse zu ziehen, weil die dahinterliegenden Dynamiken sind oft sehr, sehr interessant und relevant. Und da sieht man dann zum Beispiel, dass Männer sich jetzt im Klischee, im heterosexuellen Setting auch für Design interessieren und dann Haushaltsentscheidungen mittreffen wollen, aber sonst schon sehr viel entscheiden und Frauen dann sozusagen die letzten Reviere verteidigen und dann angetriggert sind.
Das wollte ich gerade fragen, wenn wir jetzt diesen Zeitraum von vor 50 Jahren überschauen, das ist ja ein halbes Jahrhundert, was hat sich da verändert?
Ja, es verschiebt sich ja richtig viel derzeit, ne? Wir streiten öffentlich und im Privaten, weil sich die Rollen noch nicht ausdefiniert haben. Also wir wollten uns jetzt in der Gleichstellung annähern oder manche zumindest, aber die Verschiebungen sind jetzt nicht unbedingt gerecht verlaufen bisher. Also dann dringt man eben in einanders Domäne ein, zum Beispiel bei der Elternzeit ist es ganz anschaulich. Männer wollen jetzt vermehrt Elternzeit, erstreiten sich aber keine eigene, sondern möchten dann von der Frau was abhaben zum Beispiel, obwohl die ja auch rein körperlich eine lange Zeit braucht, um sich zu erholen. Und das wird dann unter der Gleichheitsfahne verkauft, aber würde ich sagen, ist eher eine Ungleichstellung.
Heißt das auch, dass wir in Sachen Gleichberechtigung gar nicht so weit sind, wie wir glauben zu wissen?
Ja, in manchen Bereichen läuft es ganz gut, in anderen eher nicht gut. Und es ist auch so, je mehr man sich einer Gleichstellung annähert, desto mehr fallen einem die verbleibenden Unterschiede auf. Das erklärt auch ein bisschen, warum wir uns so hitzig streiten, obwohl viele sagen, wieso? Die Frauen sind doch inzwischen sehr viel besser gestellt als seit langem. Ja, aber die verbleibenden Ungerechtigkeiten dürfen eben jetzt auch ausgesprochen werden. Und in der Tat werden da einige Dinge verkauft als Gleichstellung, die Ungleichheiten noch verstärken. Also zum Beispiel Emanzipation ist zum Beispiel zu einer Dreifachbelastung von Frauen gekommen.
Inwieweit?
Insofern, als dass man jetzt neben dem Haushalt eben auch eine Karriere machen muss, weil sie identitätsstiftend ist. Das ist zum Beispiel so ein Klassiker. Wenn man zu Hause bleibt, muss man sich rechtfertigen. Bleibt man nicht zu Hause, muss man sich auch rechtfertigen. Und die meiste Care-Arbeit hängt weiterhin an Frauen. Also sagt man, man hat eine Dreifachbelastung bekommen, was einem als liberale Freiheit verkauft wurde.
Wo läuft es denn gut?
Zum Beispiel läuft es da gut, wenn wir uns Gehälter anschauen, die gleichen sich an oder auch wenn es Zugang zu Positionen angeht. Also Frauen erreichen schon höhere Positionen, sie sind total gut vertreten in Studienabschlüssen und auch im Zugang zu Berufen haben wir immer mehr hochqualifizierte Frauen. Leider sieht man dann über den Lebensverlauf, dass sie aus diesen Positionen wieder rausgehen und sich nicht bis an die Spitze durchkämpfen, also in der statistischen Tendenz.
Um nochmal zurückzukommen auf unser Beispiel Möbelhaus, empfehlen Sie da vielleicht eine Strategie vor dem Einkauf, sich abzustimmen und diesen Konsens dann eben auch mitzutragen?
Ja, also absolut. Ich sag mal so, eine Beziehung, die auf guter Kommunikation basiert, wo man sich die eigenen Hässlichkeiten schon angeschaut hat, die Hässlichkeiten des anderen mittragen kann und wenn man angetriggert ist, überlegt, reagiert statt in seinem Vermeidungsmuster, die kann natürlich einen IKEA-Schrank überhaupt nicht umhauen. Aber dann sind die, sind die Geschichten auch ganz anders. Dann sagt der eine, ich möchte das große Bett und der andere sagt nicht, warum, du gehst immer so lapsch mit Geld um, sondern wieso? Und dann wären wir auf so einer Ebene, wo jemand sagt, weil es für mich bedeutet, obwohl wir schon 6 Fehlgeburten hatten, dass immer noch Hoffnung mitschwingt, dass wir doch noch ein Baby bekommen. Und wer kann auf so eine Erklärung sauer sein? Niemand. Aber diese Gespräche führen Paare in der Regel nicht oder nach 26 Stunden Therapie erst.
50 Jahre IKEA in Deutschland und der ewige Kampf um den Zustand der Wohnung. Wir haben gesprochen mit Sozialtherapeutin Johanna Degen und ich sage herzlichen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.